Ja, guten Morgen.
Ich möchte ganz gern, es wird keine exegetische Predigt heute, wo wir einen Text näher anschauen, sondern ich möchte gerne ein Thema mit euch mal anschauen. Aber ich möchte trotzdem einen Text gerne an den Anfang stellen, den findet ihr im 1. Petrusbrief. Da schreibt Petrus an eine eher heidenchristlich geprägte Gemeinde und ermutigt sie, dran zu bleiben am Glauben. Und er schreibt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Immer wieder lesen wir in der Bibel davon, dass Gott aus der Vielzahl der Menschen Einzelne rausnimmt, auswählt und mit ihnen einen besonderen Weg geht. Und zwar einen Weg, der sich von dem Weg anderer Menschen einfach unterscheidet. Der Menschen, die eben nicht ausgewählt sind. Und genau das ist ja auch das Charakteristische an der Wahl. Wir stehen ja jetzt auch wieder vor einer Wahl, Europawahl, Kommunalwahl. Dass es nicht nur Einzelne gibt, die eben ausgewählt werden, sondern dass da auch eine Vielzahl zurückbleibt, die bei der Wahl übergangen werden und die keine Rolle spielen. Bei diesem Gedanken werde ich sofort immer an meine Kindheit und meine Jugend erinnert. Wenn im Sportunterricht oder in der Freizeit Fußball gespielt wurde, dann wurden die Mannschaften immer nach demselben Muster ausgewählt. Ihr kennt es wahrscheinlich alle noch. Die beiden Besten wurden zu Mannschaftsführern bestimmt. Und die haben dann im Wechsel ihre Mannschaft zusammengestellt. Immer jeder einen. In der Regel gehörte ich dann zu denjenigen, die von einer Mannschaft genommen werden mussten, weil eben keiner mehr da war. Kein schönes Gefühl. Ich habe es wirklich noch in Erinnerung. Und ich glaube, ihr kennt es. Ich glaube, es wird heute noch so gemacht im Sportunterricht. Gell? Ein blödes Gefühl, wenn man dann dasteht und merkt, ich bin der Ladenhüter. Ja, die würden lieber auf mich verzichten, als dass sie mich noch in die Mannschaft nehmen. Wenn ich in der Bibel von Erwählung lese, taucht dieser Gedanke im Horizont immer wieder mal auf. Und auch die Frage, ob Gott nicht auch genauso handelt, wie ich es von damals aus dem Sportunterricht kenne. Agiert er nicht genauso willkürlich wie damals meine Klassenkameraden oder auch meine Freunde, wenn er Einzelne auswählt und andere stehen lässt? Und ist es bei ihm nicht noch viel gravierender, weil es dabei um deutlich mehr geht als um ein Fußballspiel? Und ist nicht noch gravierender, weil die Kriterien, nach denen er seine Leute aussucht, längst nicht so offenkundig und klar sind wie damals auf dem Bolzplatz? Da war wenigstens noch sicher, dass die Vergabe der Plätze nach der fußballerischen Begabung erfolgt. Bei Gott ist es nicht so eindeutig. So eindeutige Kriterien, warum er wen, wozu er wählt, sind gar nicht so gut und leicht zu erkennen. Grund genug also, sich mal etwas genauer mit dem Thema Erwählung zu befassen, was natürlich nicht, wo eine Predigt natürlich nicht ausreicht. Aber ich möchte mal gerne ein paar Impulse heute setzen, die ihr gerne mitnehmen und weiterdenken und bewegen dürft und euch auch vielleicht drin reiben könnt. Am besten beginnen wir damit vielleicht, dass wir mal kurz in uns hineinhören. Also zumindest die Erfahrung kennen. Wie geht es uns denn damit, als Ladenhüter im Regal zu stehen, während andere von den göttlichen Talentscouts entdeckt und in Auswahl berufen werden? So wie die Lucy jetzt, ja, im Handball. Die wird entdeckt, die darf in einer höheren Mannschaft spielen, aber viele andere werden halt nicht entdeckt und dürfen halt nicht. Wie geht es uns damit? Wie geht es euch damit? Ich nehme mal an, euch geht es damit, wie es mir damit geht, schlecht. Einfach schlecht. Wenn ein anderer an meiner Stelle ausgewählt wird, dann fühle ich mich zurückgesetzt, ich fühle mich abgewertet, ich fühle mich auch respektlos und ungerecht behandelt. So ehrlich dürfen wir, glaube ich, sein. Das ist in geistlichen Dingen nicht anders. Und was uns an dieser Stelle natürlich dann vielleicht zusätzlich zu schaffen macht, ist der Umstand, dass Gott seine Wahl in der Regel auch nicht begründet. Und dass er sie völlig unabhängig von uns und souverän trifft. Und auch unabhängig von den Voraussetzungen, die der dann Erwählte mit sich bringt. Wenn wir uns nämlich diejenigen anschauen in der Bibel, die zu diesem erlauchten Kreis der Erwählten gehören, da scheinen Größe, Fähigkeiten, Leistungen, Potenzial ja, und sogar Charaktereigenschaften oftmals überhaupt keine Rolle zu spielen. Im Gegenteil, man hat fast den Eindruck, und es gibt Bibelstellen, die das auch bestätigen, dass Gott mit Vorliebe gerade diejenigen erwählt, die am wenigsten mitbringen und es am wenigsten verdient haben. Ich mache mal eine Liste auf. Ich habe wirklich mal an der Konkordanz alle Stellen, wo erwählt drin steht, durchgeguckt. Und ich glaube, ich bin fast auf alle gekommen, also die einzelnen erwähnt werden. Da war Abraham. Abraham war einer von vielen. Das war die Zeit der Völkerwanderung und Abraham war einer von denen. Und Gott sagt, ja komm, du auch, geh einfach. Kein Kriterium festzustellen. Jakob war ein Betrüger. Israel, ein sehr kleines, ein sehr unbedeutendes Volk. Mose konnte nicht gut reden. Aaron war, wenn wir das goldene Kalb angucken, eher willensschwach. Saul sagt selber, ich bin ein Benjaminiter, das heißt aus einem der kleinsten Stämme Israels. David war so unscheinbar, dass man, als man die Familie zusammengerufen hat, ihn glatt auf dem Feld vergessen hat. Salomo war der Sohn von Bathsheba, ja, die David eben nur deswegen heiraten konnte, weil er vorher einen Auftragsmord befohlen hat. Also eigentlich alles keine herausragenden Figuren. Nichts, was irgendeine Erwählung, eine Bevorzugung gegenüber anderen rechtfertigen würde. Aber ich vermute, euch geht es ähnlich. Irgendwie stellt uns das nicht wirklich zufrieden, oder? Und deswegen neige ich, vielleicht auch ihr, manchmal dazu, versteckte Gründe zu suchen, warum eben die doch erwählt wurden, dass die doch irgendwo eine Qualität hatten, die andere nicht hatten. Ja? Um den Gedanken an einen willkürlich entscheidenden Gott erst gar nicht aufkommen zu lassen. Weil so dieses Bild von einem willkürlich entscheidenden Gott, der macht, was er will, das passt nicht so recht in unser Verständnis von einem gerechten Gott. Aber diese Versuche, irgendwie doch Gründe zu finden, es nachvollziehbar zu machen, die wischt Paulus mit einem Handstreich vom Tisch. Er beschäftigt sich sehr ausführlich mit der Erwählung Israels im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Und da bringt er dieses Beispiel von Jakob und Esau. Und er schreibt dort, als Esau und Jakob noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, dann fügt er wieder einen Satz ein, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern einfach nur aufgrund des Berufenden, also Gottes. Deshalb wurde zu Sarah gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ja, es ist wieder Paulus, ich weiß, er verschachtelt die Sätze. Lest einfach nach Römer 9, 11. Ja? Als Esau und Jakob nun nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde der Sarah gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und zwar nicht wegen Jakob und Esau, sondern weil es Gottes Entscheidung ist. Punkt. Gott entscheidet voraussetzungslos und frei. Das heißt aber auch, von Seiten des Menschen gibt es keinen Anspruch auf Erwählung. Es gibt auch kein Widerspruchsrecht bei Nichtberücksichtigung. Wir sind ja in Deutschland gewohnt, immer Widerspruch einzulegen, wenn irgendwas uns nicht passt. Nein, da gibt es keinen Widerspruch. Und natürlich stellt sich da die Frage, und Paulus ist da mal sehr ehrlich, und in seinen Briefen nimmt er die Fragen derjenigen, die Einwände haben, ja immer gleich vorweg und beantwortet sie. Und so macht er es auch hier. Natürlich kommt da die Frage auf, ist denn Gott da nicht ungerecht? Und die erstickt er sofort. Er nimmt sie auf und sagt, ja, was sollen wir denn jetzt sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Ah, er hat verstanden, was uns bewegt. Er sagt, auf keinen Fall. Denn schaut mal ins Alte Testament, das war doch schon bei Mose schon so. Die Argumentation ist natürlich schon ein bisschen eigenartig, aber so argumentiert er. Er sagt, schon bei Mose war es so, da sagt Gott, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben werde. Also Leute, es liegt nicht am Wollenden, es liegt auch nicht an dem Laufenden, sondern ausschließlich an dem sich erbarmenden Gott. Es liegt nicht mal an dem Wollenden. Damit könnten wir ja noch leben, dass wir sagen, gut, ich habe es nicht ganz geschafft, deswegen bin ich nicht berücksichtigt worden. Aber dass nicht mal das Wollen entscheidend sein soll. Können wir sagen, gut, Paulus, der ist schon mal ein bisschen schärfer. Schauen wir bei Jesus rein. Was sagt Jesus in diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg? Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich möchte? Jo, starker Tobak. Deswegen, kurze Pause, Szenenwechsel. Ich musste nicht, aber ich habe einen Termin gehabt neulich beim Augenarzt, musste da etwas warten und dachte, ich vertreibe mir das die Zeit und habe zu einer Zeitschrift gegriffen, Zeitwissen. Da fand ich den Titel interessant und der Leitartikel war überschrieben mit dem Titel Demut, Dankbarkeit, Vergebung. Habe ich reingeguckt und dachte ich, oh spannend, jetzt lies mal, was da über Demut steht. Und da war ein Satz drin, der hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und der verfolgt mich ein bisschen bis heute. Nämlich eine schöne Definition. Er hat erstmal ausgeführt, dass Demut nichts mit Duckmäusertum zu tun hat. Und dann schreibt er, das ist Demut. Anzuerkennen, dass es etwas Größeres gibt als einen selbst, ohne dabei die Würde zu verlieren. Der Nachsatz ist interessant. Demut ist anzuerkennen, dass es etwas Größeres gibt als einen selbst, ohne dabei die Würde zu verlieren. Also ich glaube, man könnte unsere Gesellschaft gerade mit vielen Begriffen und Attributen beschreiben. Demut gehört sicher nicht dazu. Im Gegenteil, ich glaube, wir scheinen gerade damit, mit solchen Begriffen wie Demut, Unterordnung, Gehorsam, ein echtes Problem zu haben. Und auch wir als Christen sind da nicht ausgenommen. Dabei ist es doch eigentlich ein Gedanke, der uns gerade als Christen vertraut sein müsste. Dass es da einen gibt, der größer ist als wir. Der uns geschaffen hat. Der auf uns aufpasst. Der ein Anrecht auf unser Leben hat. Und der über uns bestimmt. Ich vermute, wenn ihr diese Reihe so hört, merkt ihr, wie die Zustimmung abnimmt. Der uns geschaffen hat, natürlich. Der auf uns aufpasst, das ist so selbstverständlich. Der ein Anrecht auf unser Leben hat und der über uns bestimmt nach freier Entscheidung. Gerade dieser letzte Teil, sind wir ehrlich, macht uns doch Probleme. Also vielleicht euch auch nicht, vielleicht rede ich völlig über eure Köpfe hinweg. Mir macht es Probleme. Dass Gott Gott ist und dass wir zwar mit Fragen und Bitten uns jederzeit zu ihm kommen und uns an ihn wenden können, natürlich. Aber dass es gleichzeitig auch nicht verhandelbare und vielleicht sogar nicht mal nachvollziehbare Entscheidungen Gottes gibt, die wir einfach akzeptieren und hinnehmen müssen. Vielleicht müssen auch wir als Christen das in unserer emanzipierten und nach Selbstbestimmung schreienden Welt wieder neu lernen. Denn genau das ist es, was Jesus seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod ins Stammbuch schreibt. Und was zum Kernbestand der Nachfolge Jesu gehört. Er sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr habt recht. Ich bin es nämlich auch. Ich bin euer Herr. Und dann kurz danach sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr ins Alte Testament reinguckt, schaut mal ins dritte Buch Mose, da stehen ja ganz viele Vorschriften. Und da steht x-mal, denn ich bin der Herr. Die ganzen Vorschriften haben eine Grundlage. Und das ist die Autorität des Gesetzgebers. Ich bin der Herr. Vielleicht hat unser Unwohlsein beim Thema Erwählung aber auch ein kleines bisschen mit dieser Angst zu tun. Gott könnte auch ganz willkürlich und ohne unsere Einflussmöglichkeit die einen zum Heil bestimmen und die anderen zur Verdammnis. So wie es der einflussreiche Reformator Johannes Calvin geglaubt und mit Nachdruck gelehrt hat. Eine Lehre, die bis heute unglaublich nachwirkt. Ja? Wenn man mal guckt, wie sich der Wirkungskreis der Reformatoren entwickelt hat, da war Calvin viel wirkungsvoller als Luther, weil die ganzen Calvinisten natürlich auch nach Amerika rübergegangen sind und das bis heute starkes Gedankengut ist. Calvin hat an eine doppelte Vorherbestimmung, Prädestination geglaubt. Die einen sind zum Heil bestimmt und die anderen zum Unheil. Und wir können nichts dagegen tun, denn wenn wir etwas tun könnten, würden wir ja etwas zu beitragen und das kann nicht sein. Vielleicht hat unser Unwohlsein mit dem Thema Erwählung auch mit diesem Gedanken zu tun. Und vor diesem Hintergrund wird die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes natürlich dann extrem brisant. Aber genau darin liegt unser Problem. Und ich, bei aller Bescheidenheit, da irrt Calvin. Unser Problem liegt darin, dass wir Erwählung immer in Verbindung bringen mit Rettung, mit Heil, mit Erlösung. Ja, oder eben auch mit Verdammnis. Erwählung, wie sie die Bibel versteht, hat aber vorrangig gar nicht mit Heil oder Erlösung zu tun, sondern mit Beauftragung, mit einem Auftrag. Es ist zugegebenermaßen nicht immer leicht zu erkennen. Aber da, wo die Bibel von Erwählung spricht, da hat sie den Fokus nicht auf dem, wer ist erwählt, in Klammer, und wer nicht, sondern sie hat den Fokus, wozu ist jemand erwählt. Wann immer Paulus davon spricht, dass ihr erwählt seid, dann geht es ihm nicht darum, dass die anderen nicht erwählt sind. Es geht ihm darum, wozu wir erwählt sind als Christen und wie herrlich das ist. Darum geht's. Nicht um ein Sortieren. Einer der bekanntesten Verse, den kennt ihr alle im Neuen Testament, macht es ganz besonders deutlich. Im Johannesevangelium, den kennt ihr auswendig. Johannes 15, ganz tolles Kapitel, Vers 16. Jesus macht es da eindeutig. Ihr habt nicht mich erwählt. Was übrigens, das wissen die meisten wahrscheinlich, was damals eigentlich normal war, dass die Jünger sich ihren Rabbi raussuchen. Jesus hat es umgedreht. Er hat gesagt, nee, bei uns ist nicht so. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das Wort bestimmt, titemi, heißt nicht, ich habe euch dazu aufgefordert, sondern ich habe euch dazu gesetzt. Ende. Gesetzt. Ich habe euch dazu bestimmt. Nicht vorgeschlagen. Ich habe euch dazu bestimmt. Und im Griechischen ist auch, das wissen auch viele, ist dieses Ich in diesem Text besonders betont. Ja, die griechische Form kennt es, ist ein bisschen anders sortiert. Da sagt man nicht ich gehe, sondern gehe. Und wenn ich sage gehe, weiß ich natürlich, ja, dass das Ich gemeint ist. Die anderen heißt ja du gehst, wir gehen, er sie, es geht. Da gibt es kein Gehe, außer das Ich ist gemeint. So ist es im Griechischen auch. Und hier sagt Jesus nicht nur, ich habe euch bestimmt, sondern ich, Ego, er setzt ein Ego davor. Das heißt, ich bin der Entscheidende. Ich habe euch bestimmt und dahin gesetzt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Ja, anders funktioniert es ja gar nicht. Wir können unsere Frucht ja gar nicht sichern. Das kann ja nur er. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jetzt bin ich auf der falschen Seite gelandet, sorry. Ich muss mal gucken, wo ich gerade war. Ich ereifere mich so bei diesem Vers immer wieder. Also es wird deutlich, hier geht es auch nicht um das Heil der Jünger. Es geht auch nicht um das Unheil derer, die jetzt nicht erwählt sind, sondern es geht um die konkrete Bestimmung und den Auftrag, den Jesus diesen 12 Männern gibt. Aber eben auch nur diesen 12. Warum? Weil sie von Anfang an bei Jesus waren. Das lesen wir später im Evangelium. Die haben einen besonderen Auftrag. Die waren bei Jesus und die sollen Jesus bezeugen, weil sie von Anfang an bei ihm waren. Deshalb diese Erwählung und deshalb diese Auswahl. Gehen wir nochmal zu Paulus, wir springen ein bisschen hin und her. Wenn wir Paulus anschauen, was der über sich schreibt, er schreibt über seine Erwählung und Berufung im Galaterbrief, auch sehr emotional. Galaterbrief 1, Vers 15, da schreibt er, als es aber dem, andere Textgrundlagen sagen, als es aber Gott, gemeint ist dasselbe, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleib an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Da ist ein Auftrag dahinter. Das ist der Sinn der Erwählung. Er soll ihn verkündigen. Also, wir bringen es oft mit Erwählung, mit Erlösung in Verbindung, aber es ist eigentlich eine Frage des Auftrags. Und das andere gravierende Problem für uns ist, dass wir halt bei Erwählung gern die Verwerfung mithören. Die haben wir sofort im Hinterkopf. Das Wort, das Johannes aber verwendet, wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, Eklegomai, das richtet den Fokus aber vollständig auf die Auswahl und nicht auf den Rest. Um den Rest geht es da gar nicht. Da wird jemand erwählt, so müssen wir Johannes 15 lesen, ohne dass damit eine grundsätzliche Entscheidung oder Ablehnung der anderen verbunden wäre. Wir setzen es gerne gleich. Es gibt in der Psychologie eine Theorie von Watzlawick, die sogenannte Double Bind Theory, die Doppelbindungstheorie, die genau das deutlich macht. Kennt die jemand? Sagt das jemand? Double Bind Theory? Es gibt ein schönes Beispiel, das braucht man die Theorie gar nicht erklären. Wenn man das Beispiel kennt, versteht man, was gemeint ist. Ja? Ein Mann hat von seiner Freundin zu Weihnachten zwei Hemden geschenkt bekommen. Als er eines davon beim nächsten Treffen anzieht, stellt sie die Frage, das andere gefällt dir wohl nicht? Ihr merkt schon, er kann es bloß falsch machen. Doch, aber er hat sich jetzt für das entschieden, weil das, warum auch immer, weil es ihm heute besser geht. Ja, ich habe letztens von meinen Kollegen in Kürze, entscheiden sich morgens in der Arbeit, was sie anziehen, je nach Stimmung. Ja, passiert mir nie, aber egal. Das andere gefällt dir nicht? Nein, das ist doch gar nicht die Aussage, dass mir das andere nicht gefällt, sondern ich entscheide mich jetzt einfach für das. Double bind. Hätte er das andere angezogen, hätte sie dieselbe Frage stellen können. Also halten wir fest, Erwählung ist nicht vorrangig mit Erlösung verbunden, sondern mit Beauftragung. Aber wozu erwählt denn Gott nun? Wir wissen es alle, ihr seid alle, auch heute haben wir ja gesehen, nicht zum ersten Mal da. Der Vers aus 1. Timotheus 2,3 ist euch vertraut. Gottes Absicht ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen kann man Erwählung eigentlich auch ganz einfach erklären. Erwählung heißt, Gott wählt einzelne Menschen aus, nimmt sie für sich in Anspruch, reinigt sie von ihrer Sünde und setzt sie zurück in die Welt, damit sie ihn dort bezeugen und andere zum Glauben einladen. Rausholen, reinigen, verändern, wieder reinsetzen. Gott erwählt also nicht den Heiligen, sondern er heiligt den Erwählten. Und durch diese Menschen macht er sich dann für andere Menschen erkennbar und sichtbar. Und so verfolgt er das Ziel, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Indem er sich an einzelnen Menschen oder am Volk Israel oder an der Stadt Jerusalem oder was auch immer er erwählt, offenbart und zeigt. Diese Menschen, die er erwählt, verändert und wieder zurücksetzt, die sind der Brückenkopf in die gefallene Schöpfung hinein. Das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Heilige Schrift zieht. Ja? Wir finden es schon bei Abraham. Da heißt er ja noch Abraham, noch nicht Abraham. Dem ersten, den Gott so wirklich auserwählt. Und er sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Das ist im Hebräischen ja dasselbe. Man kann auch sagen, du wirst ein Segen sein. Da ist immer wieder dabei, Gott wird ihn zum Segen setzen. Ja? Er muss sich jetzt nicht abrackern. Er versteht es ja dann anders, tut es dann, geht schief. Aber wissen wir alle, ich will dich segnen, du sollst dein Segen sein. Und in diesem Segen klingt gleichzeitig der Grund der Erwählung mit. Ich segne dich, ja natürlich, weil ich dir Gutes tun will, aber auch, weil ich den anderen Gutes tun will. Das wird auch sehr schön deutlich an der Einrichtung des Priesterdienstes in Israel, als sie durch die Wüste ziehen. Gott hat einen Anspruch, das hat er klar gemacht, auf den Erstgeborenen in jeder Familie. Horrorvorstellung, oder? Stellt euch mal vor, ihr müsst immer das Erstgeborene eurer Kinder auf eine Bibelschule schicken, damit es Pastor wird. Wird nicht jedem gefallen. Aber Gott sagt, Erstgeborene gehört mir. Ihr dürft eure Erstgeborenen behalten, großes Aufatmen. Ich nehme den Stamm Levi. Und dieser Stamm Levi dient mir. Aber warum denn? Er nimmt den Stamm Levi und stellt ihn in den Dienst der Versöhnung. Der Stamm Levi ist nämlich der, der die Opfer bringt. Und der diese Verbindung zu Gott herstellt. Der Dienst der Versöhnung. Bibelkenner erinnert das natürlich sofort an 2. Korinther, wo Paulus sagt, wir haben den Dienst der Versöhnung empfangen. Auch wenn wir in die Berufung Jesajas reinschauen, da steht jetzt nichts von Erwählung, aber ich glaube, man kann es so verstehen. Das lese ich euch vor. Jesaja 6, Vers 8, folgende. Und ich hörte, also da sagt Jesaja, und ich hörte die, nein, ich hörte noch nicht, da sind wir da oben, da flog, ja, Moment, ich habe das Lesezeichen drüber. Da flog einer der Seraphim zu mir, also er ist ja in diesem Tempel, in dieser Tempelgeschichte drin, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Soweit gut. Aber dann geht's weiter. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Jesaja wird rausgenommen. Er sagt, ich bin voll unreiner Lippen, wie soll ich irgendwas sagen? Und Gott reinigt ihn, verändert ihn und sendet ihn zurück. Am schönsten aber, und ich glaube, das ist ein Vers, den ihr jetzt mal nicht kennt, Am schönsten finde ich aber, drückt es der Hiram aus, der eine Botschaft an König Salomo sendet. Ist eine kurze Botschaft, aber ich finde sie gewaltig. Er sagt, weil der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Das würde ich mir wünschen, dass man das irgendwann mal über die Gemeindeleitung sagen kann. Weil Gott die Gemeinde liebt, hat er euch zu Gemeindeleitern bestimmt. Aber da warten wir noch drauf. Weil der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Nicht, weil er dich liebt, ja auch, natürlich liebt er ihn. Aber nicht um seinetwillen ist er erwählt, sondern um des Volkes willen. Ja? Wenn wir sehen, wie Hesekiel in Hesekiel 34 sich über die Hirten beschwert, dass sie nicht nach den Schafen gucken, dass sie dieser... Nein, es geht Gott immer um alle. Aber um das abzurunden, dass Gott mit der Erwählung der Einzelnen ein Ziel verfolgt, das über den Einzelnen hinausgeht, heißt natürlich nicht, dass der Einzelne nur Mittel zum Zweck ist. Er ist genauso Teil dieser Gemeinschaft, für die Gott eintritt, um die er sich kümmert. Auch seine Erlösung ist natürlich ein Herzensanliegen Gottes. Also das alles macht deutlich, dass Erwählung, also verstehe ich es zumindest, nicht nur Vorzug und Vorrecht ist, sondern auch Aufgabe und Verpflichtung. Eine Aufgabe und Verpflichtung, die unser Leben nachhaltig beeinflusst und prägt. Ich quäle euch heute mit ein paar Bibelstellen tatsächlich, aber das, was Paulus da in Galater 1,15 schreibt, das hatten wir schon angeguckt, als es aber dem gefiel, ja, der mich von meiner Mutterleib an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, da steht ein anderes Wort als bei Johannes. Also er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Hier steht Aphorizo. Aphorizo ist abgeleitet von Horizo, das heißt bestimmen, festsetzen, soweit noch gut, aber in Horizo, da wird was deutlich, da steckt das Wort Horos drin. Grenze. Ich habe dich über eine Grenze gesetzt. Ich habe dich irgendwo rausgenommen. Ich habe dich abgegrenzt von anderen. Separiert, wie den Stamm Levi, der auch kein Eigentum hat, ja? Absondern. Erwählung heißt, jemanden rausnehmen und absondern, abtrennen vom anderen. Anders ausgedrückt, Erwählung ist eine Form der Einberufung. Eine Form der Einberufung, die auch durchaus eine Bürde sein kann. Ich erinnere mich noch an mein Einberufungsbescheid, den habe ich noch zu Hause damals. Ich habe Zivildienst gemacht, aber ein Einberufungsbescheid kam auch. Es war keine Einladung, es war Vorladung zum Dienst. Und diese Vorladung, diese Erwählung kann durchaus eine Bürde sein. Das erkennt man nämlich auch, wenn man sich die Leute anguckt, die in der Bibel erwählt sind. Ja? Das macht sie so sympathisch, finde ich, diese Reaktionen. Mose wehrt sich mit Händen und Füßen und sagt, meine Lippen, mein Mund, ich kann nicht reden. Relativ erfolglos. Ja? Jeremia verweist auf sein Alter und sagt, ich bin 17, also bitte, hol dir einen Volljährigen. Jona diskutiert erst gar nicht lang, der hat gelernt, der weiß, es macht keinen Sinn, ich hau gleich ab. Relativ wenig Erfolg. Elia war sehr tapfer, möchte aber dann irgendwann einfach gern sterben, weil er sagt, ich habe hier genug. Und Gott sagt zu ihm, Elia, was machst du hier in der Wüste? Und jetzt jammer mal nicht rum, ich habe 7000 übrig gelassen, du bist nicht ganz allein. Petrus im Neuen Testament wird angekündigt, dass Gott ihn dorthin führen wird, wo er nicht hin will. Und Paulus, mein Freund Paulus, der ist wieder ganz knackig, der weiß, dass er eigentlich sowieso keine Wahl hat. Ja? Er schreibt an die Korinther, wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Evangeliumsneurose. Ein Zwang liegt auf mir, denn weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Und das, obwohl schon von vornherein klar ist, dass das kein leichter Gang werden wird. Im Galater, ja, genau, hier schreibt er nämlich auch, nee, nicht im Galaterschwald, schreibt er, dieser, in der Apostelgeschichte ist, da heißt es, dieser, Paulus, sagt Gott, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, soweit gut, meinen Namen zu tragen vor Nationen, als auch vor Könige und Söhne Israels, auch gut. Aber dann kommt es, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Nicht gut. Also Erwählung kann auch eine Bürde sein. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, und der wendet völlig zu Recht ein, dass die genannten Beispiele jetzt hauptsächlich aus dem Alten Testament waren oder zumindest mal in der Zeit bis zum, ich sag mal, Pfingsten 2, bis der Heilige Geist auch auf die Nichtjuden ausgegossen wurde. Völlig richtig. Und es bringt uns zu einem wichtigen Punkt. Und da kommen wir jetzt zurück auf diese Stelle, die ich am Anfang zitiert habe, mit dem ersten Petrusbrief. Er schreibt an die heidenchristlichen Gemeinden und er schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das heißt, ihr, seit der Heilige Geist ausgegossen ist, nicht nur auf Juden, sondern auf alle, auch auf Nichtjuden, seit das Heil darin besteht, zur Gemeinschaft der Heiligen hinzugetan zu werden, sind nicht mehr nur Einzelne erwählt, wie es im Alten Bund war, sondern alle, die zu Christus gehören. Und es sind alle in den Dienst und in die Verantwortung genommen. Denn wie heißt es? Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Also er setzt da natürlich sehr stark an den Erwählungen des Alten Testaments an. Er ist auserwählte Geschlecht, Abraham. Ein königliches Priestertum, Levi. Eine heilige Nation, Israel. Ein Volk zum Besitztum. Ja? Das ist ja Heiligung. Heiligung heißt ja nicht, dass ich moralisch höher stehe. Heiligung heißt, ich bin abgesondert. Gott besitzt mich. Übrigens, da ganz spannend. Gell? Es kommt hier das Wort Besitztum, nicht Eigentum. Der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz, das lernt man, ja, Reini weiß es, Eigentum und Besitz. Eigentum heißt rechtliche Sachherrschaft. Das heißt, da gehört mir etwas, aber ich muss nicht unbedingt darüber verfügen. Besitztum heißt tatsächliche Sachherrschaft. Das heißt, ich verfüge auch darüber. Ja? Wenn meine Bibel am Platz liegt, dann ist es mein rechtliches Eigentum, aber ich verfüge nicht drüber, weil Sabine natürlich drin rumkritzeln kann, während ich hier stehe. Jetzt ist es Besitz, denn jetzt habe ich die Herrschaft über die Bibel. Ja, und wir sind ein Volk zum Besitztum. Das heißt, Gott hat wirklich das Recht, hier reinzuwirken und nicht nur das Recht, er tut es auch. Aber warum überhaupt? Warum sind wir denn, oder wozu sind wir denn erwählt? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihn verkündigen. Und damit gilt für uns, was für alle Erwählten vor uns auch gegolten hat. Erwählung ist nicht Status, Erwählung ist Dienst und Auftrag. Kennt von euch noch jemand diesen alten Chorus, den haben wir noch damals in der Teestube gesungen, das Höchste meines Lebens. Wer kennt ihn noch? Könnt ihr mal strecken? Ein paar sind es noch. Ja, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens, dich kennen mehr und mehr, mehr und mehr. Und dann kommt das Höchste meines Lebens, ist dich lieben, Herr. Das war eine Chorus, die konnte man echt nur auswendig singen, weil sie bloß zwei Zeilen hatten. Und dann kommt das Höchste meines Lebens, ist dir dienen, Herr. Dich kennen, Herr? Ja, natürlich. Dich lieben? Selbstverständlich. Dir dienen? Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr? Ganz ehrlich, ich muss zugeben, mir selber fehlt diese Sicherheit einer gelassenen Nachfolge. Gelassen im Sinne von, ich lasse einfach mal los. Ich lasse es zu. So diese gelassene Nachfolge oder diese gelassene Einstellung, die ein Hiob am Anfang der Leidenszeit zumindest noch hatte. Wir kennen die Verse. Ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Herr, das Name des Herrn sei gepriesen. Und kurz darauf sagt er, das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Gut, seine Rede ändert sich im Laufe des Buches. Aber ich muss wirklich sagen, diese Gelassenheit, die ein Hiob hier am Anfang hat, ich muss es zur Beschämung sagen, die fehlt mir. Auch nach 40 Jahren Nachfolge fällt es mir nicht leicht zu sagen, dein Wille geschehe. Weil ich eben nicht weiß, was Gott im Einzelfall mit mir vorhat. Zumindest solange ich hier bin. Was wir von Mose, was wir von Jona, von Elia, Petrus, Paulus, was die besonders macht und was wir von denen lernen können und abschauen können und was beeindruckend ist, ist die Tatsache, dass sie schlussendlich und wie sie diese Erwählung angenommen haben. Dass sie sich Gott anvertraut haben, dass sie sich untergeordnet haben und dass sie sich in den Dienst haben nehmen lassen, und zwar alle. Und dabei eigene Interessen und Wünsche zurückgestellt haben und auch Schwierigkeiten in Kauf genommen haben. Ich finde das unglaublich vorbildlich, bin ich weit davon entfernt. Aber gerade in dem können sie uns zum Vorbild werden. Im Neuen Testament, jetzt komme ich zum Schluss, im Neuen Testament ist der Ruf in die Nachfolge Jesu immer auch ein Ruf in die Teilhabe am göttlichen Auftrag und Dienst. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dieser Ruf, griechisch Klesis, hat zwei Seiten. Es ist natürlich und es ist und bleibt auch immer die freundliche Einladung dessen, der uns in seiner Nähe haben will, nämlich Gott. Er ruft uns in seine Gemeinschaft. Dieser Ruf ist aber auch die verbindliche und nachdrückliche Vorladung desjenigen, der uns in seinen Dienst nimmt. Die Frage ist, und die möchte ich euch mitgeben, sind wir, bist du dazu bereit?